Danke, dass Sie das Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS nutzen. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Sich engagieren statt nur profitieren. Im Kanton Zürich müssen Unternehmen, die selbst keine Lehrstellen anbieten, in einen Fonds einzahlen. Schulabgänger können hoffen. Den Werkplatz Schweiz stärken. Finanzminister Merz lanciert den Abstimmungskampf und wirbt für die Unternehmenssteuerreform. Eine Frage der Hautfarbe. Im amerikanischen Wahlkampf hat Hillary Clinton Widerwillen Farbe bekannt und den Zorn der schwarzen Wählerschaft auf sich gezogen. Nach dem Wahlherbst segelten sie wie welkes Laub von den Bäumen, die drei Parteipräsidenten. Erneuerung bringen möchten Toni Brunner bei der SVP, Ueli Leuenberger bei den Grünen und jetzt Christian Löwra bei der SP. Wohin der Freiburger Nationalrat und Chef der Gewerkschaft Kommunikation die SP führen will, sagt er im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Christoph Studer.
Im Kanton Zürich werden Unternehmen, die keine Lehrlinge ausbilden, künftig zur Kasse gebeten. Sie bezahlen abhängig von ihrer Größe einen Beitrag in einen Berufsbildungsfonds. Dafür hat sich das Zürcher Kantonsparlament entschieden. Ähnliche Regelungen kennen bisher 5 Westschweizer Kantone. Rund 6 Wochen vor der Volksabstimmung hat Finanzminister Hans-Rudolf Merz für die Unternehmenssteuerreform 2 geworben. Die Vorlage richte sich in erster Linie an die kleinen und mittleren Betriebe. Die steuerliche Entlastung werde sich positiv auf den Werkplatz Schweiz auswirken. Weiter sagte Merz, die heutige Besteuerung von Unternehmensgewinnen und Dividenden sei eine Doppelbelastung, welche die Schweiz zu einem Hochsteuerland mache. Dies solle mit der Reform gemildert werden. Belohnt werden laut Bundesrat Merz Unternehmer, die bereit sind, Risiken einzugehen und Verantwortung zu tragen. Die finanziellen Einbußen für die öffentliche Hand seien verkraftbar, sagte Merz. Gegen die Unternehmenssteuerreform 2 hat die SP das Referendum ergriffen. Fast jedes 5. Unternehmen in der Schweiz wird schon im ersten Jahr nach seiner Gründung wieder aufgegeben. Nach 5 Jahren sind noch rund die Hälfte der Unternehmen wirtschaftlich aktiv, wie das Bundesamt für Statistik feststellt. Die geringsten Überlebensraten verzeichnen demnach Unternehmen im Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe sowie in der Informatik. Am längsten überleben Unternehmen im Baugewerbe, in der Industrie, im Gastgewerbe sowie im Gesundheits- und Sozialwesen. Die Studie des BFS untersuchte Unternehmen, die zwischen 2000 und 2004 gegründet wurden. In der Schweiz hat es im vergangenen Jahr rund 5% mehr Privatkonkurse gegeben als im Vorjahr. Insgesamt waren es 6140 und damit lediglich 23 weniger als im Rekordjahr 1994. Dies schreibt die Wirtschaftsauskunftsstelle Kreditreform. Demgegenüber ist die Zahl der Firmenkonkurse in der Schweiz gesunken. 2007 mussten 4314 Firmen Konkurs anmelden. Das sind fast 5% weniger als 2006. Der Ausverkauf beim Schaffhauser Traditionskonzern SICK geht weiter. Das seit vergangenem Jahr von der neuseeländischen Rank-Gruppe kontrollierte Unternehmen verkauft seine Plastikflaschensparte an den deutschen Salzgitterkonzern. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die SICK Beverages stellte im vergangenen Jahr Anlagen für die Produktion von Plastikflaschen im Wert von rund 150 Millionen Euro her. Sie beschäftigt 480 Personen. Nach ihrem Verkauf verfügt SICK nur noch über den Bereich Getränke- und Nahrungsmittelkartons. Die Schweizer Grossbank Credit Suisse will, dass behinderte und alte Menschen ihre Dienstleistungen besser nutzen können. So wurden beispielsweise Bankomaten tiefer gelegt und auch sprechende Bankomaten sollen in Betrieb genommen werden. Zudem erhalten Menschen mit Sehbehinderungen künftig Informationen, welche auf Papier verschickt werden, in Großschrift. Ab Mai sollen außerdem Kontoauszüge in Blindenschrift zur Verfügung stehen. Weiter sollen Mitarbeitende in Trainings im Umgang mit Behinderten und alten Menschen geschult werden. In der Schweiz verursachen psychiatrisch-neurologische Erkrankungen 16% der Gesundheitskosten oder insgesamt 15 Milliarden Franken. Das hat ein Forschungsteam der Universität Zürich errechnet. Zu diesen Krankheiten gehören zum Beispiel Angsterkrankungen, Migräne oder Depressionen. Jährlich erkrankt jede fünfte Person in der Schweiz an einer solchen Krankheit. Die häufigsten psychiatrischen Krankheiten sind Angsterkrankungen. Hier kostet ein Fall im Schnitt 2700 Franken. Am teuersten sind Depressionen mit Kosten von 10.000 Franken pro Fall. Bei den neurologischen Erkrankungen ist die Migräne am häufigsten. Ein Krankheitsfall kostet hier im Schnitt 1700 Franken. Mit dem Spatenstich haben in Bern die Bauarbeiten für den neuen Bärenpark begonnen. Die Berner Bären sollen ein größeres Gehege als bisher im Bärengraben erhalten. Eingerichtet wird es am Aarehang in unmittelbarer Nähe des alten Bärengrabens. In Zukunft werden die Tiere eine Fläche von rund 6.500 Quadratmetern zur Verfügung haben. Rund 9 Millionen Franken soll der neue Bärenpark kosten, finanziert von der Stadt Bern und privaten Investoren. Im Jahr 2009 will die Stadt Bern den neuen Bärenpark einweihen. In Jerusalem haben Israelis und Palästinenser Verhandlungen über die Kernthemen ihres Konfliktes aufgenommen. Dabei geht es um die Grenzen eines künftigen Palästinenserstaates, die Zukunft der Stadt Jerusalem, die israelischen Siedlungen im Westjordanland und das Schicksal der palästinensischen Flüchtlinge. Beide Seiten hatten Ende November in Annapolis in den USA vereinbart, dass sie bis Ende Jahr Lösungen für alle strittigen Fragen im Nahostkonflikt haben wollen.
12.37 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. Als nächstes mit der Überraschung aus dem Wirtschaftskanton. In Zürich sollen Unternehmen ohne Lehrstellen künftig auch zur Berufsausbildung beitragen und in einen Fonds einzahlen. Was geschieht, wenn Großaktionäre von Steuern befreit werden? Profitieren nur Reiche oder die ganze Wirtschaft? Pro und Contra zur Abstimmung über die Unternehmenssteuern. Schwarz oder Weiß? Im amerikanischen Vorwahlkampf punktet Barack Obama beim Thema Hautfarbe. Nicht wegen seiner Herkunft, sondern wegen eines Ausrutschers seiner weißen Hauptkonkurrentin Hillary Clinton. Dann fragen wir, platzt in Spanien die Immobilienblase mit Folgen für die Wirtschaft und die Politik? Kommt schweizweit der sprechende Bankomat für Sehbehinderte? Was hat es zu bedeuten, dass die Musikbranche den Kopierschutz im Internet aufgibt? Und was bedeutet das für die User? Und wird die SP französischer und gewerkschaftlicher? Auf den Schaffhauser Parteipräsidenten soll ein Freiburger folgen, Christian Löwrat, Nationalrat und Chef der Gewerkschaft Kommunikation. Der neue Hoffnungsträger der SP ist Gast von Emil Lehmann im Tagesgespräch um 13 Uhr. Unternehmen, die keine Lehrlinge ausbilden, sind in der Regel Trittbrettfahrer. Sie stellen Leute an, für deren Ausbildung andere Unternehmen aufgekommen sind. Im Kanton Zürich sollen die Profiteure nun aber zur Kasse gebeten werden. Der Kantonsrat hat sich für die Schaffung eines sogenannten Berufsbildungsfonds entschieden. In der Deutschschweiz ist das eine Premiere, denn bisher kennen nur 5 Westschweizer Kantone ähnliche Instrumente. Sonja Schmidmeister berichtet.
Der Berufsbildungsfonds war das Herzstück und zugleich das heiße Eisen im neuen kantonalen Berufsbildungsgesetz. Mit vereinten Kräften ist es den Linken, den Grünen und den Mitteparteien nun gelungen, den umstrittenen Fonds im Gesetz fest zu schreiben. Für den grünen Bildungspolitiker Ralf Margreiter ein bedeutungsvolles Signal, nicht nur für Zürich.
Ich halte diesen Entscheid für sehr wichtig für die gesamte Deutschschweiz, für die Berufsbildung in der gesamten Deutschschweiz und für die Perspektiven unserer Jugend. Wir haben heute noch immer die Situation, dass mehrere tausend Lehrstellen schweizweit fehlen und es ist an der Politik wie an der Wirtschaft, hier alles Erdenkliche zu tun, um den Jugendlichen ihre Ausbildungsplätze zu schaffen.
Mit dem Fonds sollen Massnahmen gegen die Lehrstellenmisere finanziert werden. Zur Kasse gebeten werden Betriebe, die keine Lehrlinge ausbilden. Sie müssen maximal 1 Promille ihrer Lohnsumme in den Berufsbildungsfonds einzahlen. Profitieren sollen auch Firmen, die sich Lehrstellen nicht leisten können.
gerade im kaufmännischen Bereich, beispielsweise kleinere, junge, dynamische Unternehmen, die die Buchhaltung nicht mehr selbst führen. Hier ist dann das Zauberwort Lehrbetriebsverbund. Und diese Lehrbetriebsverbunde müssen nicht nur aufgebaut, sondern auch geführt, auch administriert werden. Das ist nicht gratis zu haben.
Bekämpft wurde und wird der Fonds von der SVP und von den Freisinnigen. Die Wirtschaft unternehme von sich aus genug. Martin Arnold, der Geschäftsführer des Kantonalen Gewerbeverbandes, findet den Berufsbildungsfonds deshalb schlicht überflüssig.
Vor allem, wenn man die Absicht der Befürworter des Fonds analysiert, was sie damit eigentlich anstellen wollen, muss man sagen, es ist eine Umverteilungsaktion, die keine Gewinner hat und nur Verlierer.
Arnold spricht denn auch von einer neuen Lehrstellensteuer und warnt vor allfälligen unerwünschten Effekten.
Bestimmt ist es so, dass es eine Anzahl Betriebe gibt, die ausbilden könnten und das nicht tun. Ob man mit dieser Abgabe nun Betriebe dazu bewegen kann, das trotzdem zu machen, daran hege ich Zweifel. Es könnte zum Umgekehrten führen, dass Leute, die heute ausbilden, vielleicht diese Abgabe in Kauf nehmen und sich damit von der moralischen Pflicht freikaufen.
Die Gegner zweifeln nicht nur an der Wirksamkeit, sie kritisieren auch den administrativen Aufwand. Zumal noch offen ist, wie viele der 60.000 bis 70.000 Betriebe im Kanton Zürich betroffen sein werden. Und sie geben noch nicht auf. Mit einem Referendum werden sie erreichen, dass das Volk entscheiden kann, ob Zürich einen Berufsbildungsfonds erhalten soll oder nicht.
Heute hat Bundesrat Merz mit einer Medienorientierung den Abstimmungskampf um die Unternehmenssteuerreform 2 lanciert. Bei der Vorlage, über die wir am 24. Februar abstimmen, geht es im Kern um die Frage, ob Großaktionäre, die mit mindestens 10% an einem Unternehmen beteiligt sind, auf ihre Dividenden künftig weniger Steuern bezahlen sollen. Ja, sagen bürgerliche Parteien, die Wirtschaft und der Bundesrat. Nein, sagen die SP, die Grünen und die Gewerkschaften. Oliver Washington hat die Argumente für und gegen eine Steuersenkung gesammelt.
Finanzminister Merz ist der geistige Vater der Unternehmenssteuerreform 2. Zur Abstimmung kommt es nun, weil Linke und Gewerkschaften das Referendum ergriffen haben. Streitpunkt Nummer 1, der Standort Schweiz im internationalen Steuerwettbewerb. Aufgrund der sogenannten Doppelbesteuerung müssten Investoren hier in der Schweiz übermäßig viel Steuern zahlen. Das gleiche Geld werde zweimal besteuert, argumentiert der Bundesrat. Die Unternehmen müssten ihre Gewinne voll versteuern und auch die Aktionäre ihre Dividenden.
Es ist so, dass diese wirtschaftliche Doppelbelastung eigentlich in der ganzen OECD abgeschafft oder sehr stark gemildert wurde. Und in diesem Bereich sind wir im Vergleich zum Ausland stehen wir sehr schlecht.
So sieht die Unternehmenssteuerreform 2 vor, Aktionäre mit mindestens 10% eines Unternehmens, sogenannte Großaktionäre, sollen ihre Dividenden künftig noch zu maximal 60% versteuern. Keinen Grund für einen solchen Schritt sehen die Gegner der Reform. Der Blick nur auf die Doppelbesteuerung sei zu eng, sagt Daniel Lampard, Chefökonom des Gewerkschaftsbundes.
Die Schweiz hat im internationalen Vergleich rekordtiefe Steuern. Es gibt kein anderes Land, das so tiefe Steuern hat bei so guten staatlichen Leistungen wie die Schweiz. Hier sehen wir überhaupt keinen Handlungsbedarf.
Und wer würde profitieren, wenn Großaktionäre künftig weniger Steuern bezahlen? Das ist Streitpunkt Nummer 2. Alle, sagt der Bundesrat, er hofft, dass bei tieferen Steuern mehr Dividenden ausgeschüttet werden und diese Gelder wieder in die Wirtschaft investiert werden.
Wir wollen damit auch Risikokapital schaffen. Wir wollen dafür sorgen, dass mehr ausgeschüttet werden kann und dass mit den freien Mitteln, die zur Verfügung stehen, dann Risikokapital entsteht.
Dass dieses Geld zurückfließt in die Wirtschaft und so Wachstum auslöse, auch hier meldet Daniel Lampard Widerspruch an.
Wir gehen davon aus, dass mit diesem Steuergeschenk Yachten gekauft werden, Luxuswagen, Luxusimmobilien, allenfalls Unternehmen im Ausland, sodass nur ein geringer Teil im Inland bleiben wird, sodass unter dem Strich der Schweizer Standort leiden wird.
Profitieren würden also vor allem die Reichen und zudem müsste der Staat massive Steuerausfälle in Kauf nehmen. Damit ist auch bereits der dritte Streitpunkt angesprochen, die Höhe der Steuerausfälle. Die Gegner sprechen von 2 Milliarden, die Befürworter von 1 Milliarde. Und schließlich der vierte Streitpunkt, die Verfassungsmäßigkeit. In den Genuss der Steuererleichterungen kommen nur Aktionäre, die mindestens 10% eines Unternehmens besitzen. Die 10%-Hürde allerdings, diese Ungleichbehandlung der Aktionäre, widerspreche dem Verfassungsgrundsatz der Gleichbehandlung, kritisieren die Gegner. Stimmt nicht, meint der Bundesrat. Nach ähnlichen Vorlagen in den Kantonen Zürich und Basel muss das Bundesgericht nun über diese Frage entscheiden. Fazit: Wie meistens bei Steuervorlagen, so liegen auch bei der Unternehmenssteuerreform 2 die Positionen von Befürwortern und Gegnern sehr weit auseinander.
Die Präsidentschaftswahlen in den USA haben historischen Charakter. Zum ersten Mal haben eine Frau, Hillary Clinton, und ein Schwarzer, Barack Obama, reelle Wahlchancen. Während die Geschlechterfrage immer wieder Thema im Wahlkampf war, spielte die Hautfarbe von Barack Obama bis jetzt kaum eine Rolle. Nun aber stehen Vorwahlen in South Carolina an, einem Bundesstaat mit einem großen Anteil an schwarzen Einwohnern. Prompt lieferte übers Wochenende zum ersten Mal die Rassenfrage Stoff für eine Kontroverse zwischen dem Clinton- und dem Obama-Lager. Max Ackermann.
Hillary Clinton ist populär bei vielen schwarzen Amerikanerinnen und Amerikanern. Barack Obama gegenüber haben gerade politisch aktive Schwarze dagegen eher Vorbehalte. Der Harvard-Jurist aus Chicago ist kein Vertreter der Bürgerrechtsbewegung und im Wahlkampf hatte kaum je schwarze Themen im engeren Sinne angesprochen. Doch Stil und Wortwahl von Barack Obama stehen klar in einer schwarzen Tradition.
We are choosing hope over fear. We're choosing unity over division and sending a powerful message that change is coming to America.
Hoffnung, Einheit, Wandel sind Schlüsselwörter, die Barack Obama immer wieder verwendet und viele fühlen sich an Martin Luther King erinnert. Der schmeichelhafte Vergleich des jungen, farbigen Senators Obama mit Martin Luther King, der großen Ikone der Bürgerrechtsbewegung, scheint Hillary Clinton nervös zu machen. Dr. King, so sagte sie einem Fernsehreporter, habe wohl viel für die Bürgerrechte getan, aber das Gleichberechtigungsgesetz von 1964 habe schließlich Präsident Johnson durchgesetzt. Damit wollte sie sagen, dass Hoffnung und Glaube allein nicht genügten, sondern dass es auch noch Macher oder eben Macherinnen brauche, die die schönen Worte in die Tat umsetzten. Was als Seitenhieb auf Barack Obama gedacht war, kam bei vielen Schwarzen ganz anders an. Die weiße Präsidentschaftskandidatin denke wohl, die Schwarzen redeten nur, während ein Weißer dann Nägel mit Köpfen mache. Die Empörung war groß.
I've said to all the candidates that they have to be careful how they desecrate.
Passt auf, wie ihr mit dem Andenken an die Helden der Bürgerrechtsbewegung umgeht, warnte etwa der bekannte Pastor und Politiker Al Sharpton, den man eigentlich eher zum Clinton-Lager rechnet. Ihr braucht unsere Bewegung noch.
That movement then and need it now.
Das weiß auch Hillary Clinton und sie beeilte sich am Fernsehen, ihren Lapsus zu korrigieren.
I was 14 years old when I heard Dr. King speak in person. He is one of the people that I admire most in the world.
Sie bewundere Martin Luther King wie kaum einen anderen Menschen in der Welt und im Übrigen seien ihre Äußerungen aus dem Zusammenhang gerissen worden. Barack Obama dagegen rührt kräftig in der Wunde. In einer Rede gestern machte er so deutliche Verweise auf Unterdrückung und Freiheitskampf der Schwarzen wie noch nie zuvor.
The slaves and abolitionists fought against that evil system with their prayers and their hope. That's what allowed them to resist.
Ein deutliches Zeichen, dass jetzt der Süden des Landes wählt, dort, wo die schwarze Bevölkerung bei den Demokraten den Ausschlag geben wird.
Die amerikanische Immobilienkrise droht, weitere Kreise zu ziehen. Europäische Banken, vor allem in Großbritannien, aber auch schweizerische, sind schon in diesen Sog geraten. Jetzt scheint sogar eine ganze Volkswirtschaft gefährdet. Spanien mit seiner riesigen Immobilienbranche. Die Frage an DRS Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind: Warum ist denn Spanien eines der europäischen Länder, die am anfälligsten sind für eine Wirtschaftskrise?
Spanien hat ein Jahrzehnt überdurchschnittlichen und starken Wachstums hinter sich, das aber wie schon immer in der spanischen Volkswirtschaft zu einem Drittel fast auf Schattenwirtschaft beruht. Das heißt, es muss viel Schwarzgeld gewaschen werden und das wird hauptsächlich eben im Bau- und Immobiliensektor getan. Und nachdem Spanien zu Beginn dieses Jahrzehnts auch zu den Eurostaaten beitrat, war da ein erhöhter Bedarf, Geld zu waschen von der einen Währung, der Peseta, in den Euro, und das hat diesem ganzen Sektor noch einen zusätzlichen Schub verschafft.
Spanien lebt ja zu einem großen Teil auch vom Tourismus und dementsprechend auch vom Wohnungsbau im Tourismus. Wenn wir jetzt die Ausmaße anschauen, wie schlimm wäre eine Immobilienkrise in Spanien?
Man sagt, dass im Moment etwa 2/5, also 40% der gesamten Volkswirtschaft an diesem Bau- und Wohnungssektor hängen. Und man kann sich vorstellen, da die Bauwirtschaft vor allem ja eben sehr personalintensiv ist, dass eine Krise in diesem Sektor sofort auch auf die Arbeitslosenstatistik durchschlägt. Und das ist nun eben die große Befürchtung. Neben dem großen Kreditvolumen, das dieser Sektor absorbiert, man spricht von 280 Milliarden Euro, das wäre immerhin ein Viertel des gesamten spanischen Bruttoinlandproduktes.
Wir haben vorhin die Parallele gezogen zur Immobilienkrise in den USA. Wenn wir auf dieser Schiene weiterdenken, drohen denn die spanischen Banken in einen ähnlichen Strudel zu geraten wie die amerikanischen?
Da wird vorerst noch sehr beschwichtigt, aber das ist mit Vorsicht zu genießen, wie ja im Fall der großen Schweizer Banken auch. Immerhin ist festzuhalten, dass das Hypothekenwesen, das ja zur Finanzierung des Wohnungsbaus dient, auch in Spanien, wie bei uns bei den Kantonalbanken, in Spanien bei den regionalen staatlichen Banken vorwiegend angesiedelt ist, die entsprechend auf Staatsgarantien zählen können. Und der Staat, sprich die Regierung Zapatero, hat schon entsprechende Vorkehrungen getroffen, um diesen Instituten genügend hohe Kreditlinien zur Verfügung zu stellen.
In Spanien sind in 2 Monaten Wahlen. Wenn jetzt die spanische Immobilienblase platzen würde, hieße das dann das Ende der Regierung Zapatero?
Nicht unbedingt, aber die Nervosität ist schon spürbar, denn jede Regierung kann eigentlich im Vorfeld einer Neuwahl keinen rasanten Anstieg der Arbeitslosenzahlen verkraften. Und es geht hier wirklich um Hunderttausende von Jobs, die vernichtet werden können. Schwarzmaler reden von 500.000 Arbeitsplätzen, die auf dem Spiel stünden. Und das versucht man natürlich jetzt zu verhindern, indem der Staat zum Beispiel jungen Paaren Beihilfen bezahlen will ab 1. Januar zum Erwerb einer Erstwohnung, was bis jetzt fast unerschwinglich war für junge Leute. Und damit würde dann eben ein Teil des Überbestandes an Leerwohnungen abgeschöpft, dank dieser staatlichen Subventionen. Und dadurch käme auch ein bisschen Druck weg vom ganzen Immobiliensektor und die Krise könnte vielleicht ein bisschen vertagt oder zumindest abgeschwächt werden.
Das waren Einschätzungen des DRS Iberien-Korrespondenten Alexander Gschwind. Für Menschen mit Behinderungen hat der Alltag so seine Tücken. Was für Nichtbehinderte Gewohnheit ist, wird für behinderte Menschen schnell einmal zum Hindernislauf. Am Bankomaten Geld abheben zum Beispiel. Einen Bankomaten bedienen setzt nämlich voraus, dass man sehen und aufrecht stehen kann. Auch via Internetbankgeschäfte erledigen kann nur, wer gut sieht. Die Banken haben dieses Problem zwar erkannt, jedoch nur teilweise darauf reagiert. Nun unternimmt die Credit Suisse einen größeren Versuch, ihr Bankgeschäft möglichst behindertengerecht zu gestalten. Wirtschaftsredaktor Philipp Ehrert.
Die junge Bernerin Chantal Gavin ist blind. Wenn sie an Bargeld kommen will, ist dies jeweils eine komplizierte Sache.
Ja, Bankautomat gehen teils. Die einen sind Touchscreen und die kann ich nicht bedienen. Und dann suchte ich einfach einen Bankautomat, der ging. Aber das ging nicht so, dass ich weiß, was auf dem Bildschirm steht, sondern ich wusste einfach, ich muss jetzt Geld eingeben und diesen Befehl und dann kommt das Geld hinaus.
Oder manchmal auch eben nicht. Es habe schon oft Situationen gegeben, wo sie ohne Geld wieder nach Hause ging. Die Credit Suisse möchte diesen Zugangsschwierigkeiten nun ein Ende setzen und lanciert ein breit angelegtes Projekt. Dabei gehe es aber nicht nur um Menschen mit Sehbehinderungen, erklärt Hans-Peter Kurzmeier, Leiter des Privatkundengeschäfts in der Schweiz.
Es gibt Menschen mit Behinderungen und es gibt eben verschiedene Ausprägungen. Und wir wollen eigentlich allen diesen Gruppen den Zugang ermöglichen. Das heisst, sehr systematisch, sei es Zugang zu den Filialen, sei es für Leute mit Sehbehinderungen, Großschrift, Brailleschrift, dann sprechende Bankautomaten, Online-Banking. Es ist das Umfassende.
4 Millionen Franken investiert die Großbank in dieses Projekt. Dabei werden auch Mitarbeiter im Umgang mit behinderten Menschen geschult und etwa jeder zweite Bankomat bekommt einen Kopfhörerausgang. Damit können Blinde die Befehle hören und mit den Tasten dem Bankomat wiederum ihre Befehle geben. Am umfassendsten sind jedoch die Neuerungen beim Internetbanking.
Also wenn Sie blind sind, haben Sie die Möglichkeit mit Braille. Dann die zweite Möglichkeit ist eine mit einer ganz speziellen Software. Und die dritte Variante ist, indem Sie dann gewisse Icons anklicken. Dann gibt es verschiedene Schriftgrößen, verschiedene Farben.
Die Offensive für einen barrierefreien Zugang kann sich lohnen, denn in der Schweiz leben 300 bis 400.000 Menschen mit einer Behinderung. Auch andere Banken beschäftigen sich deshalb mit diesem Thema, doch weit weniger umfassend. Bei der UBS etwa sieht man keine Möglichkeit für sprechende Bankomaten, es gäbe da ein Sicherheitsproblem. Die Raiffeisenbank gibt an, dass sie bei der nächsten Überarbeitung ihrer Homepage behindertengerechte Verbesserungsmöglichkeiten prüfe. Für die blinde Chantal Gavin sind sprechende Bankomaten und blindengerechtes E-Banking auf jeden Fall ein Segen.
Ja, man kann selbstständiger arbeiten, man kann den Zahlungsverkehr selber tätigen und das ist eine gute Sache.
Seit Jahren jammert die Musikindustrie über sinkende Einnahmen und fährt mächtiges Geschütz auf gegen die Internetpiraten, die ihrer Ansicht nach an allem schuld sind, weil sie die Musik gratis aus dem Internet herunterladen, anstatt dafür zu bezahlen. Die wichtigste Waffe im Kampf gegen das illegale Herunterladen sah die Musikindustrie in ausgeklügelten Kopierschutzsystemen. Jetzt aber geben alle großen Musikunternehmen den digitalen Kopierschutz plötzlich auf und bieten ihre Musik ohne Kopierschutz zum Kauf übers Internet an. Guido Berger, Technologiefachmann von Schweizer Radio DRS. Damit gibt die Musikindustrie doch ihre letzte Verteidigungslinie gegen die Piraterie auf. Ist denn das klug?
Ja, weil eben diese Verteidigungslinie schlicht nie funktioniert hat. Aus der Sicht der Musikproduzenten hat sie nicht funktioniert, weil jeder Kopierschutz umgangen wurde. Also es gibt kein System da draußen, das nicht geknackt wurde. Und aus der Sicht der Konsumenten funktioniert es nicht, weil es eben sehr viele verschiedene solche Kopierschutzsysteme gibt. Und dann kann die untragbare Situation entstehen, dass man zwar legal Musik gekauft hat, aber die dann nicht überall abspielen kann, wo man gerne möchte. Also es gibt eigentlich nur Verlierer in diesem Kopierschutztheater. Und deshalb ist es gut, dass es vorbei ist.
Das heißt also, wir können in der Schweiz heute schon Musik legal übers Internet kaufen, ohne Kopierschutz.
Das ist teilweise schon möglich, aber noch nicht alles und nicht bei jedem Anbieter. Wie üblich profitieren hier Kunden in den USA zuerst, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis das dann auch bei uns soweit ist.
Bald kann man also digitale Musik ganz ohne Kopierschutz legal kaufen. Werden dann nicht die illegalen Kopien weiter zunehmen? Also geht diese Rechnung für die Musikproduzenten auf?
Ja, die Hoffnung ist eben, dass die bezahlten Downloads weiter wachsen werden, weil es einfacher wird. Ich glaube aber auch, dass die unbezahlten Kopien, die gehen nicht einfach weg, die wird man in Kauf nehmen müssen. Also man muss sich vom Gedanken lösen, dass jede einzelne digitale Kopie, die da herumschwirrt, dass die auch gerecht entlöhnt wurde. Ich glaube, Musiker müssen sich mehr als Dienstleister verstehen und dann kommen die Einkünfte eben nicht nur über den Verkauf von Dateien, sondern auch über Konzerte und Merchandising.
Die digitale Musik bewegt sich also weg vom Kopierschutz. Wie sieht es denn aus bei den Filmen?
Bei den Filmen ist man noch nicht so weit. Dort ist noch alles kopiergeschützt heute. Allerdings genau gleich erfolglos wie bei der Musik. Auch dort werden die Kopierschütze geknackt und es ist kompliziert für die Konsumenten. Ich glaube, die Entwicklung wird da gleich verlaufen wie bei der digitalen Musik, aber es wird noch eine Weile dauern.
Das waren Informationen von Guido Berger, dem Technologiefachmann von Schweizer Radio DRS. Drei Schweizer Parteien suchen den Frühling und die Erneuerung. Nach dem Wahlherbst erneuern sich SVP, die Grünen und auch die SP. Der Mann, auf den die SP neu setzt, ist Gast im Tagesgespräch auf DRS 1 und DRS 4, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Christoph Studer.
Profiteure zur Kasse bitten. Im Kanton Zürich müssen Unternehmen, die selbst keine Lehrlinge ausbilden, künftig in einen Berufsbildungsfonds einzahlen. Den Werkplatz Schweiz stärken. Finanzminister Merz lanciert den Abstimmungskampf für die Unternehmenssteuerreform 2. Nach 5 Jahren am Ende. In der Schweiz gehen die Hälfte der neu gegründeten Unternehmen nach relativ kurzer Zeit wieder ein. Und Barrieren abbauen. Behinderte und alte Menschen sollen einen besseren Zugang zu Bankdienstleistungen bekommen.